Take two.
I'm giving up the business.
Come on, George.
Come on, we're doing it. We're on.
George is tuned up.
George is tuning up.
Two.
Okay, ready? Paul, they're running. A one, two, three, four.
Am Anfang war gerade ein kurzes Studio-Palaver zwischen John und Paul zu hören, aufgenommen während einer Studio-Session der Beatles in den Abbey Road Studios 1964. 45 Jahre später, in diesen Tagen, sind die Beatles wieder in aller Munde und in aller Ohren. Am 9.09.2009 wird der gesamte Beatles-Katalog wieder veröffentlicht, natürlich in digitaler, klanglich optimierter Neubearbeitung. Muss man sich jetzt alle Beatles-Songs nochmals neu kaufen? Wir werden's hören. Außerdem erscheint am gleichen Tag das interaktive Videospiel The Beatles Rock Band für die Spielkonsolen. Und des Weiteren kam auch gerade auf den Markt das Hörbuch The Beatles – Die Audio Story auf 4 CDs. Also viel neuer Stoff für die Beatles-Gemeinde. Deshalb lautet die Überschrift dieser Kramladenstunde von und mit Volker Rebell: Here, there and everywhere, die Beatles sind wieder da. Und wie? Auch im Blätterwald rauscht es mächtig. Vom Hamburger Spiegel bis zur Münchner Süddeutschen liest man groß aufgemachte Artikel. Und die Musikzeitschriften lassen sich die Fab Four ja eh nicht entgehen. Der Rolling Stone brachte gar eine 22-seitige Titelstory in seiner September-Ausgabe. Im Mittelpunkt dieser Kramladenstunde stehen erste brandneue Beispiele der überarbeiteten Beatles-Originalsongs, neudeutsch remastered, so wie sie am 9. September weltweit auf den Markt kommen. Aber hier, im Kramladen von Byte FM, werden Ausschnitte daraus bereits jetzt präsentiert. Daneben sind auch ein paar originelle Coverversionen zu hören und ein kleiner Exkurs über den Einfluss der Beatles auf die Entwicklung des künstlerisch ambitionierten Pop. Aber kommen wir gleich zur Sache. Wie hören sich denn die neuen Klangbearbeitungen der altvertrauten Beatles-Songs an? Kommt alle zusammen, spitzt die Lauscher. Hier kommt die klangoptimierte Neufassung von Come Together.
He's a roller coaster, he got early warning. He's got Doris Duckers.
Five.
Yes. One, two, three, four.
Dies also war ein erstes Beispiel aus der Neuedition des gesamten Beatles-Kataloges. Zu hören war die Neufassung, klanglich überarbeitet und remastered, von Come Together, dem berühmten Song-Opener des Beatles-Albums Abbey Road, das vor 40 Jahren, genau am 26. September 1969, veröffentlicht wurde. In digitalisierter Form waren die Beatles-Platten im Jahre 1987 zum ersten Mal auf CD erschienen. Damals wurde der unbefriedigende Klang der CDs von vielen Fans und Fachleuten kritisiert. Deshalb haben Tontechniker der Beatles-Plattenfirma vor 4 Jahren in den Abbey Road Studios damit begonnen, alle Beatles-Alben nochmals digital zu überarbeiten, und zwar mit den weiterentwickelten technischen Möglichkeiten der Jetztzeit, um den Klang der Beatles-Songs herauszuputzen und für die heutigen Hörgewohnheiten attraktiv zu machen. Und am 9.9. werden also alle Beatles-Alben als neue Edition veröffentlicht. Und die große Frage lautet natürlich: Hat die digitale Neubearbeitung so viel gebracht, wie die Werbung verspricht? Bricht am 9.9. tatsächlich ein neues Beatles-Zeitalter an? Und kann man, wie der Rolling Stone schreibt, die alten Songs, von denen man glaubte, man kenne sie in- und auswendig, noch einmal neu entdecken? Machen wir die Probe aufs Exempel. Im direkten Vergleich hören wir nochmals einen Ausschnitt aus dem gerade gehörten Come Together in der neuen Fassung von 2009 und vergleichen wir dieselbe Passage mit der ersten der alten CD-Fassung von 1987. Wir hören das Intro und die erste Strophe. Erst neu, dann alt. Los geht's. Da ist nicht wirklich viel an Unterschied zu hören zwischen der alten CD-Fassung von 1987 und der neuen hochgelobten Version, remastered für die Neuedition, die am 9.9. erscheint. Vielleicht entdeckt man eine gravierendere Klangdifferenz am Ende von Come Together. Das Schaubild der Amplituden sieht auf dem Monitor des Rechners bei den beiden Fassungen leicht unterschiedlich aus. Also nochmals anhören, diesmal den Schluss von Come Together. Erst die Neufassung, dann die alte von 1987. Auch dieser A-B-Vergleich zwischen Neu und Alt bringt keinen Aufschluss, lässt keinen ins Ohr springenden Unterschied sofort erkennen, auf jeden Fall nicht beim Abhören über die kümmerlichen bis durchschnittlichen Lautsprecher des Computers. Auf einer hochwertigen Hi-Fi-Anlage ist der Unterschied wirklich zu hören, allerdings auch nicht in dem Maße, dass man überwältigt wäre, das sicher nicht. Aber vielleicht war Come Together auch der falsche Song, um die angekündigten großen Klangunterschiede heraushören zu können. Wir bleiben dem Thema auf der Spur, aber jetzt soll erstmal ein aktueller Song zu hören sein, der hörbar macht, dass die Beatles auch heute noch eine Rolle in der Musikszene spielen. 2 Tage nach der Veröffentlichung des gigantischen Beatles-Kataloges in der neuen Edition, am 11. September, erscheint das neue Album The Incident der britischen New Art-Rock-Gruppe Porcupine Tree. Gleich zu Beginn des folgenden Songs daraus mit dem Titel Time Flies, da heißt es im Text: Ich wurde 1967 geboren, dem Jahr von Sgt. Pepper. Musikalisch bezieht sich der Song allerdings weniger auf die Beatles als vielmehr auf Pink Floyd und deren Songs Dogs und Sheep aus dem Album Animals von 1977. Für den zweistimmigen Mittelteil des Songs könnten aber auch Lennon McCartney Pate gestanden haben. I was born in 67, the year of Sergeant Pepper, and all you experienced. Time Flies ist ein neuer Song der britischen Art-Rock-Gruppe Porcupine Tree, deren Mastermind Stephen Wilson ein bekennender Beatles-Bewunderer ist. Auf die Fans der Fab Four kommt nun eine Menge zu. 14 LP-Klassiker auf einen Streich. Dies ist der geballte Angriff der Pop-Historie zu ihrer Blütezeit auf den künstlerisch wie kommerziell darbenden Gegenwartspop. Niemand wird in den nächsten Wochen so viele CDs mit großartigem Musikinhalt verkaufen wie die glorreichen 4 aus Liverpool, die sich rund 40 Jahre nach ihrem Auseinanderbrechen machtvoll zurückmelden. Sämtliche LPs der Beatles von 1963 bis 1970 werden, wie gesagt, am 9.9.09 in digitaler Überarbeitung, remastered und rediscovered, wie es heißt, neu veröffentlicht. Und das bedeutet aller Voraussicht nach, der Herbst und das Weihnachtsgeschäft 2009 gehören den Beatles. Da stellt sich die Frage, ist das mal wieder ein cleverer Schachzug der Beatles-Plattenfirma, den Beatles-Fans weltweit die Moneten aus der Tasche zu ziehen? Ist das nur die neuerliche Beutelschneiderei einer angeschlagenen Plattenfirma? Oder hat die Beatles-Gemeinde einen besonderen Nutzen davon? Ist die Klangverbesserung der neuen Edition tatsächlich so überwältigend, wie es die Plattenfirma behauptet? Dieser Frage ist in dieser Stunde nachzugehen. Bevor ein weiterer direkter Vergleich zwischen einem digitalisierten Beatles-Song von 1987 und der Neuausgabe von 2009 zu hören ist, sei hier eine echte musikalische Neufassung eines Beatles-Songs vorangestellt. Der italienische Blues-Gitarrist und Sänger Rudy Rotta hat im vergangenen Jahr sein Album The Beatles in Blues veröffentlicht, in dem er, wie der Albumtitel aussagt, Songklassiker der Beatles ins Blues-Idiom übertragen hat. Das ist zwar nichts Neues, ist auch nicht seine Idee, aber Rudi Rotter hat jedenfalls für sein Album ein paar hörenswerte Neuinterpretationen aufgenommen. So etwa eine Blues-Rock-Boogie-Shuffle-Fassung von Paul McCartneys Glanznummer She's a Woman aus dem Jahre 1964, an die hier im Original kurz erinnert sein soll. Rudi Rotters Neuinterpretation des Beatles-Rockers She's a Woman, welche Ende 1964 die Rückseite der Single I Feel Fine war. Beide Songs der alten Single wurden natürlich auch neu digitalisiert und remastered für das Album Past Masters, das zum Paket der 14 neu bearbeiteten Beatles-Alben gehört. Was ist von dieser Wiederveröffentlichung des gesamten Beatles-Kataloges zu halten? Wie gut ist der Sound tatsächlich? Etwas stutzig macht, dass weder die beiden überlebenden Ex-Beatles Paul und Ringo an dem Projekt beteiligt waren, noch der fünfte Beatle, Produzent George Martin. Ersteres wird damit begründet, dass Paul und Ringo keine Tontechniker seien und keine Zeit hätten, sich an dem langwierigen Restaurationsprozess der alten Songaufnahme zu beteiligen. Sie hätten aber dem Projekt der Neuedition ihren Segen gegeben. Und dass George Martin nicht involviert gewesen sei, erklärt der hauptverantwortliche Toningenieur Alan Rouse mit dem geschwundenen Hörvermögen des Beatles-Produzenten. Das letzte Beatles-Remix-Album Love habe sein Sohn vornehmlich gemischt. George Martin könne zwar noch bestimmte Details hören, etwa in einem Live-Konzert, aber für die Feinheiten eines Remaster-Prozesses reiche sein Hörvermögen nicht mehr aus.
As he readily admits, his hearing is very poor. So, and as I pointed out to you, I mean, when he did Love, he obviously had somebody who had better hearing. I mean, his hearing is still able to listen to a performance and he can hear pitch and things like that. But the subtleties of our remasters, he wouldn't have heard.
Dies sagt Alan Rouse, der Toningenieur, der für den Remaster-Prozess der neuen Beatles-Edition hauptverantwortlich war, über das schlechte Gehör von Sir George Martin. Mal hören, ob unser Hörvermögen ausreicht, die Klangunterschiede zwischen den alten Beatles-CDs von 1987 und der neuen Edition zweifelsfrei wahrzunehmen. Nehmen wir als weiteres Beispiel den hübschen balladesken Song Here, There and Everywhere aus dem Album Revolver von 1966. Hören wir zunächst einen Ausschnitt aus der alten CD-Version von 1987 und direkt daran angeschnitten die neue Fassung anno 2009 in kompletter Länge. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. To need her everywhere, knowing that love is to share here, there, and everywhere. Auch in diesem Fall des Songs Here, There and Everywhere ist zwischen der alten CD-Version von 1987 und der neuen Ausgabe kein gravierender Klangunterschied bei normalen Abhörbedingungen, etwa im MP3-Format, festzustellen, außer einer Anhebung der Lautstärke und Dynamik bei der neuen Edition 2009. Auf einer sehr guten Anlage mit entsprechend hochwertigen Lautsprechern ist die verbesserte Klangqualität der neuen digitalen Bearbeitung allerdings deutlicher zu hören. Die 14 neuen Beatles-CDs, die es ab dem 9.9. einzeln oder komplett als Box zu erwerben gibt, werden mit Sicherheit ihre Käufer finden, wahrscheinlich sogar in Massen. Besonderer Gag: Die Beatles-Alben von 1963 bis 68, also einschließlich des weißen Albums, gibt es auch in einer Monofassung, weil die Original-LPs bis 1968 in England vornehmlich als Monomix veröffentlicht wurden. Dass die 40 bis 46 Jahre alten Beatles-Songs auch das Weihnachtsgeschäft anno 2009 dominieren könnten und wahrscheinlich deutlich dominieren werden, das dürfte manchen in ungläubiges Erstaunen versetzen. Warum ist die schöpferischste Band der 60s auch 4 Jahrzehnte später noch so populär und kommerziell erfolgreich? Ganz einfach, weil ihre Songs brillant und zeitlos sind. Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht irgendwer eine Coverversion eines Songklassikers der Beatles, veröffentlicht. Mal ist es die junge Popsängerin Katie Melua, mal ist es der Rock-Keyboarder und Stones-Sideman Chuck Leavell. So cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Lucy in the sky. Lucy in the sky.
Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. It's all right.
Vor einem Jahr erschien das Live-Album Green Leaves and Blue Notes Tour Live in Germany des Keyboarders, Sängers und Umweltschützers Chuck Leavell, der seit Jahren die Rolling Stones begleitet. Zum Songprogramm seiner Tour zählte auch der gerade gehörte Song von George Harrison, Here Comes the Sun, aus dem Beatles-Album Abbey Road, das vor 40 Jahren veröffentlicht wurde. Die Songs der Beatles gehören zu den meistgecoverten in der Popgeschichte. Und die Flut der Interpretationen riss niemals ab. Auch das ist ein Grund, warum die Beatles immer im Bewusstsein der Pop-Öffentlichkeit blieben. Doch viel wichtiger noch ist der musikalische Einfluss von Lennon, McCartney und Co. auf die Pop-Entwicklung bis heute. So gelten die Beatles und niemand sonst zu Recht als Ahnherren des künstlerisch ambitionierten Art-Pop. Ihre genialische Klangfantasie und wagemutige Kreativität setzte gestalterische Energien frei, die alles bisher Dagewesene über den Haufen werfen und Form und Inhalt der Popmusik völlig verändern sollten. Den Startschuss für die Entwicklung des Artpop und aller verwandter progressiver Stilrichtungen lieferte Revolver, das erste psychedelische Album der Beatles vom August 1966. Vor allem der Schlusstitel Tomorrow Never Knows kann mit seiner geradezu revolutionären Klanggestalt als Initialzündung angesehen werden für die Soundexperimente des ab 1967-68 sich herausbildenden progressiven Artrock.
It was on Revolver that, of course, we have the track Tomorrow Never Knows, which was a great innovation.
George Martin nennt den Lennon-Song Tomorrow Never Knows eine große Innovation, natürlich wegen der damals, 1966, als sensationell empfundenen Klangexperimente, an deren Gestaltung er, George Martin, maßgeblich beteiligt war. Interessanterweise sollte Phil Collins diesen klanglich wagemutigen Song für sein Debüt-Solo-Album Face Value von 1981 interpretieren. Als 13-Jähriger war Phil Collins übrigens im ersten Beatles-Film A Hard Day's Night als einer von hunderten kreischender Teenies zu sehen, und zwar während der TV-Konzertsequenz. Die frühen Genesis zeigten sich konzeptionell und kompositorisch zwar stark von den späten Beatles-Alben beeinflusst, coverten aber nie einen Beatles-Song. Peter Gabriel allerdings, er interpretierte den genialen Lennon-Song Strawberry Fields Forever in seiner frühen Solo-Ära. Phil Collins hatte seine Neufassung von Tomorrow Never Knows fast im Alleingang aufgenommen. Seine Version des Songs ist recht aufwendig produziert, lässt die Grundideen des Beatles-Originals immer erkennen, versucht aber vor allem durch die Neuerung des zweistimmigen Gesangs dem Song eine eigene Note zu geben. Aber die besondere Faszination des Originals bleibt unerreicht. Beatles-Songs wie die genialen Klangexperimente Tomorrow Never Knows, Strawberry Fields Forever oder I'm the Walrus eröffneten vielen progressiv eingestellten Musikern in den späten 60er Jahren eine neue Klangwelt. Und nach dem kakophonischen Crescendo von A Day in the Life Schluss und Höhepunkt des epochalen Sgt. Pepper Albums, schien im Pop alles möglich. Über den Einfluss der Beatles auf die Entwicklung der sogenannten progressiven Stilrichtungen in Pop und Rock bis in unsere Tage hinein wird zu einem späteren Zeitpunkt hier im Kramladen noch ausführlicher eingegangen. Nochmals zurück zum neuen Remastering-Projekt des gesamten Beatles-Katalogs und zum klanglichen Unterschied zwischen der neuen Edition 2009 und früheren digitalen Bearbeitungen. Im Jahre 2004 hatte die US-amerikanische Plattenfirma der Beatles Capitol Records digital neu bearbeitete CD-Fassungen der ersten vier Beatles-Alben veröffentlicht, die zwischen 1964 und 1965 in den USA auf den Markt gekommen waren. Ein Vergleich zwischen dieser nun 5 Jahre alten digitalen US-Bearbeitung und der neuen, in den Londoner Abbey Road Studios produzierten CD-Fassung ist recht interessant. Hören wir den Beatles-Song I Saw Her Standing There zunächst in der US-Version von 2004 und sofort anschließend in der Neufassung, die am 9.9. veröffentlicht wird. 1, 2, 3. Well, she was just 17, and you know. Diese zuletzt gehörte digitale Neufassung des Songs I Saw Her Standing There klingt warm und recht natürlich. Die davor gehörte US-Version von 2004 klingt dagegen schärfer, härter, aber auch dynamischer und hat mehr Punch. Was lässt sich also über die neue CD-Edition des kompletten Beatles-Kataloges sagen? Es handelt sich dabei nicht um einen Remix, also nicht um eine neue Abmischung, die bislang verborgene Klangspuren zutage fördern könnte, wie es beim Songtrack-Album zum Film Yellow Submarine geschah oder auch beim kollagierten Album Love. Die neue Edition hat die alten analogen Bänder im ursprünglichen Mix belassen und lediglich eine neue digitale Umwandlung vorgenommen, wobei die neueste Technologie eingesetzt wurde, weshalb tatsächlich hörbare Klangverbesserungen im Vergleich zu den ersten Beatles-CDs von 1987 erzielt wurden. Doch diese höhere Soundqualität erschließt sich erst auf einer guten Musikanlage. Beim Abhören über die normalen Lautsprecher des Computers ist der wahrnehmbare Klangunterschied nicht sehr groß. Lohnt sich also die Anschaffung? Für den Beatles-Connoisseur ist jede noch so kleine Klangverbesserung ein Zugewinn, den man sich nicht entgehen lassen darf. Der normale Zeitgenosse wird auch mit den alten Beatles-CDs gut weiterleben können. Auf jeden Fall erleben die Beatles in den nächsten Wochen mal wieder eine Renaissance, was die ungebrochene Rezeption ihrer Musik bis heute angeht. Der 9.9.09 dürfte also ein Hochzeitstag für die weltweite Beatles-Gemeinde werden. Diese Feierstunde für die Fab Four, es wird nicht die letzte hier im Kramladen sein, endet mit einer originellen Coverversion der Londoner Acid Jazz Gruppe Band from Corduroy, veröffentlicht im Album mit dem Titel Fab Guiro. Darin enthalten 12 Beatles-Klassiker im Latin-Stil. Einer davon ist I Feel Fine. Und in diesem Gemütszustand verabschiedet sich für heute auch Volker Rebell.